Praxis, um uns helfen zu können. So danke ich dir also für deine Gnade, dass du mich weiter liebst, obwohl ich diese Sünde in Zukunft wieder immer häufiger begehen werde. Amen. Du kannst auch beten, Herr, ich habe es probiert und es scheint nicht zu funktionieren. Da ich dir vertrauen möchte, werde ich es noch einige Male probieren. Hoffentlich sind die Erfolge beim nächsten Mal besser. Amen. Und du kannst folgendermaßen beten. Herr, ich danke dir, dass du mich liebst, obwohl ich mir einen schnelleren Durchbruch erwartet hätte. Ich danke dir, dass mir der Sieg in dir gehört, das weiß ich. Und ich bin ganz sicher, weil du Jesus bist und treu bist, wird der Tag kommen, wo ich durchgebrochen bin und frei bin. Herr, es macht mir nichts aus, wenn ich eine Schlacht verliere, Hauptsache ich gewinne den Krieg. Ich freue mich auf den Tag, wo es mit dir durchgeht. Ich danke dir, dass du mir diesen völligen Sieg schenken wirst. Und die Zeit bis dahin habe ich noch viel zu lernen. Ich danke dir, dass du auf meiner Seite bist und dass du keine Fehler machst. Und ich lerne es, mit jedem Mal abhängiger zu werden von dir und immer weniger auf mich selbst zu vertrauen. Amen. Ich glaube, ich muss das nicht erklären, was der Unterschied zwischen diesen Gebeten war. Wo gewinne ich meine Identität? Es ist so wichtig, ich sage den Satz nochmal, dass du nicht zum Sieg dich durchbetest, sondern vom Sieg her betest. Und in dem Moment, wo du innerlich über dieser Sünde stehst, bist du eigentlich schon durch. Du wirst die Sünde noch irgendeine Zahl von Malen begehen, aber du weißt, der Sieg gehört mir. Kann passieren, was will, ich werde den Sieg sehen. Das ist so eine ganz andere Position, als wenn du sagst, hoffentlich werde ich den Sieg noch erleben. Das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Der Weg der Anstrengung, der Weg, der möchte sich durchbeten zum Sieg. Hoffentlich kommt der Tag, wo ich den Sieg haben werde. Der Weg des Glaubens kommt vom Sieg her und sagt, danke Jesus, du wirst ihn sichtbar machen, aber in Wirklichkeit gehört er mir schon. Ich möchte euch nicht verführen zur Unehrlichkeit. Wer 7-mal am Tag dieselbe Sünde begeht, soll nicht einfach sagen, das macht mir nichts, das macht mir nichts. Aber die Frage ist, wo unsere Grundlage ist, von wo wir herkommen, wo unsere Identität besteht. Noch einmal, nimm dir ausreichend Zeit, solange die Sünde dich noch nicht anbläst. Wenn du erst als ein Mensch, der ein Ärgerproblem hat, erst mitten im Schlamassel steckst und deine Zornesröte dir bereits in das Gesicht stößt, und die alten Muster kommen hoch, dann ist es ein bisschen spät zu kämpfen. Aber morgens in aller Ruhe, wenn der Tag schön ist und draußen ist alles grau und der Herr ist da und seine Liebe ist da und du hast Zeit für ihn und du hast die Sünde noch gar nicht gesichtet, kannst du in aller Ruhe sagen, Herr, wenn heute diese Sünde kommt, ich bin gewappnet. Du, Herr, und ich, wir beide sind gewappnet. Ich danke dir, ich habe den Sieg. Und falls ich sie heute begehen sollte, es bringt mich nicht um. Ich habe in dir den Sieg, aber ich rechne nicht damit, dass ich sie begehe, denn du bist ja bei mir. Versteht ihr das Prinzip? Dass wir die Schlacht gewinnen vor dem Kampf, nicht im Kampf. Und nur noch ein dritter Bereich. Ich nenne das einmal die geistlichen Tagesbedürfnisse. Irgendeine Aufgabe steht am Tage vor dir. Das ist nicht direkt eine Versuchung, das ist nicht der Kampf mit einer Wesenssünde, sondern du wirst zum Beispiel eine bestimmte Person treffen. Die findest du schwierig und unsympathisch. Und du sagst, Herr, ich weiß, ich habe in mir nicht die Kraft, diese Person zu lieben. Ich habe entweder Angst vor ihr oder ich fühle mich ihr unterlegen. Oder ich glaube, dass sie mich erdrücken wird, ich werde mich ganz klein machen. Ich brauche dich, Jesus, ich brauche etwas von dir. Und bei diesem Gebet ist es wichtig, dass du sagst, sehr ehrlich sagst, Herr, ich kann das nicht. Das ist ein Gebet, das Gott sehr liebt, weil es ihm Recht gibt. Alle die Dinge des Christentums, die wirklich zählen, können wir nicht. Darf ich diesen Satz wiederholen? Alle die Dinge des Christentums, die wirklich zählen, können wir nicht. Wir können nicht aus der Tiefe des Herzens lieben. Wir können nicht beten, wie wir beten sollten. Wir können nicht von Herzen vergeben, selbstverständlich und rein. Wir können nicht unsere Feinde lieben. Das alles können wir nicht. Und indem wir Gott sagen, ich kann das nicht, ehren wir ihn. Gott sagt, ich freue mich, dass du es endlich zugibst. Und der nächste Satz heißt, Jesus, du bist in mir mit deiner unendlichen Liebe, mit deiner vergebenden Kraft. Du hast keine Probleme, jemanden zu vergeben, nie gehabt, Jesus. Du hast keine Probleme gehabt, unsympathische Menschen zu lieben. Für dich gibt es die gar nicht, unsympathische Menschen. Du bist mit deiner wundervollen Liebe in dir. Und ich übergebe dir jetzt die Sache, dass du in mir und aus mir heraus liebst. Jesus, ich vertraue dir. Du bist so machtvoll. Du bist machtvoll im Himmel, aber du bist auch machtvoll in meinem Herzen. Ich vertraue dir, dass du mich anders reagieren lässt, als ich von Haus aus reagieren würde. Wo ich ängstlich reagieren würde, da vertraue ich dir, dass du mutig in mir bist. Wo ich übermütig wäre und stolz, vertraue ich dir, dass du demütig in mir bist. Wo ich aggressiv werden würde, vertraue ich dir, dass du gelassen in mir bist. Jesus, ich vertraue dir und ich brauche dich. Und ich bitte dich ganz herzlich, tu du das in mir und durch mich hindurch, was ich nicht kann. Das ist normales Christsein. Und wenn es gelingt, dann weißt du, nichts davon ist von dir gewesen. Und wenn es noch nicht gelingt, beim ersten oder zweiten oder dritten Mal, dann hast du vielleicht gemerkt, dass es leichter war dieses Mal als vorher, weil du dich auf ihn verlassen hast und nicht auf dich selbst. Und auch da gibt es ein Wachstum, ein Stärkerwerden, eine Einübung. Wir können das nach und nach und nach lernen. Dieses sind drei Bereiche, die ich euch ans Herz legen wollte. Nochmal, der Bereich der Versuchung, der Bereich der Wesenssünden und der Bereich der geistlichen Tagesbedürfnisse. Und je mehr unser Blick eingenommen wird für Jesus, für das, was er ist, umso wichtiger ist es. Ich will diese Ausführungen abschließen mit einem ganz einfachen Gedanken. Als wir Christen wurden, haben wir gelernt, dass Jesus unser Gegenüber ist. Der Herr, der uns die Richtung vorgibt. Er ist oben und wir sind unten. Oder er ist vor uns und wir sind hinter ihm. Und das bleibt auch so. Es gibt ein Gegenüber. Wir zerfließen nie mit Jesus. Aber was wir neu lernen dürfen, ist, dass wir in ihm sind. Nenn das, wie du willst. Nenn das eine mystische Einheit. Mir ist es egal. Dass sein Leben in dir ist und du in ihm aufgehoben bist. Luther nannte das ein Kuchen, also ein Kuchen mit Christus. Das ist ein ganz tiefer Gedanke. Lass das Wort Kuchen weg oder gebrauche es, je nachdem, was du möchtest. Dass wir mit ihm verbunden sind. Dass er sein Leben in dir leben möchte. Und dass das immer weniger eine Anstrengung wird, weil es ja sein Leben ist. Er muss sich doch nicht anstrengen. Die Anstrengung kommt immer dann, wenn wir die Dinge selber tun wollen, von denen die Bibel sagt, dass nur Gott sie in uns tun kann. Ein Baum muss sich nicht anstrengen, Früchte zu bringen. Er muss nur gewisse Rahmenbedingungen haben, ein gewisses Maß an Wärme, dann strömt der Saft in den Baum und irgendwann ist die Frucht da. Und wenn manche Dinge im Glauben bei uns so furchtbar anstrengend waren, so ermüdend, so kräfteverzehrend, dann lag es daran, dass wir es in eigener Kraft probiert haben. Und damit haben wir uns was vorgemacht, denn wir haben etwas getan, was wir gar nicht tun sollen. Und wir haben Gott die Ehre genommen. Das war dann nicht mehr sein Werk, sondern unser Werk. Was meint Paulus, wenn er sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und so weiter? Was meint das? Wessen Frucht ist es, wenn es des Geistes Frucht ist? Seine Frucht. Das heißt nicht mehr, streng dich an, liebevoll zu sein. Gib dir Mühe, dich zu freuen. Sei nett zu allen Menschen. Dieses moralische Christentum ist auf der ganzen Strecke Sieger gewesen, leider. Und dieses moralische Christentum versagt immer, wenn es schwieriger wird. Es versagt im Leid, es versagt in der Verfolgung und es versagt letztens auch in der Anfechtung. Aber das Christentum aus dem Geist geboren, dass er die Dinge in uns tun kann, das ist das normale neutestamentliche Christentum. Und danach haben wir eine Sehnsucht. Es ist ein überwindendes Christentum, weil er es in uns tut. Und es hat Bestand und es ist ganz echt. Und je echter es ist, umso spontaner wird es. Wir zwingen uns das nicht ab, sondern es fließt aus uns heraus. Es ist ja sein Leben in uns und nicht unser Leben. Unsere Identität in Christus. Ich möchte jetzt, dass wir nicht, bitte, wenn es irgendwie geht, nicht rausgehen, außer jemand kann gar nicht mehr anders, im Moment wieder Luft machen, dann möchte ich noch zu einer kleinen Gebetszeit anleiten. Wir sind ziemlich pünktlich um 9:30 fertig. Mach doch mal Luft rein. Vielleicht können wir mal a cappella ganz schnell ein Lied singen, wo nicht alle erst noch aufstehen müssen. Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit, er allein regiert über Raum und Zeit, souverän herrscht er. Ich weiß nicht, ich weiß ungefähr, was ich gesagt habe, aber ich weiß nicht, was ihr gehört habt. Und ich weiß nicht, was ihr von den vielen, vielen Stunden für euch als das Wichtigste festgehalten habt. Ich will mal ganz kindlich sagen, es könnte um drei Dinge gehen und da sollten wir beten. In einer freien Gebetszeit. Erstens, ich möchte tiefer und tiefer ein Kind der Gnade sein. Ein Kind der Gnade. Gnade bedeutet, Gott tut etwas für mich. Aufgrund dessen, was er schon für mich getan hat. Wer die Gnade betont, betont nicht, dass er ein Sofa sucht, wo er sich hinlegt, eine christliche Beruhigungstablette nimmt und einschläft. Wer Gnade betont, der betont, dass er in seiner Hand ist, in Gottes Hand ist und dass er Gott erlaubt, die Dinge in ihm zu tun. Das wäre so etwas wie ein, ja, ich will nicht sagen wie ein Vorsatz, wirklich nicht, aber so etwas wie eine neue Bereitschaft. Zweitens, ich möchte mehr und mehr als ein Mensch des Glaubens leben. Das ist eigentlich nur die Kehrseite. Glaube ist die Hand, die empfängt. Du bietest Gott immer weniger Vorsätze an. Christen, die ganz viele Vorsätze fassen, beweisen damit, dass sie ein ungebrochenes Verhältnis in ihre eigene Vortrefflichkeit haben. Ich muss mir das mehr vornehmen. Ich glaube nicht, dass Gott sich über unsere Vorsätze besonders freut. Und einige von euch wissen, dass der Weg zum Himmel, zur Hölle, mit Vorsätzen gepflastert ist. Da Der Christ lernt es mehr zu sagen, Gott, ich vertraue dir, ich glaube dir, dass du das in mir schaffst, als ich nehme mir etwas vor. Ein Kind der Gnade sein, ein Mensch, als Mensch des Glaubens leben. Und das Dritte gehört allerdings auch dazu. Ich möchte immer selbstverständlicher den Impulsen des Heiligen Geistes folgen. Nur in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist können wir ein Leben des Sieges im Heiligen Geist führen. Wer dieses stille Reden und Leiten 27 Mal, 30 Mal, 100 Mal überhören und gerade wenn wir es mal eben brauchen, sagen, oh Heiliger Geist, jetzt leite mich aber, dann wird es auch nicht funktionieren. Deswegen sagt Paulus, wandelt im Geist, folgt den Impulsen des Geistes. Ich möchte euch einladen, so etwas wie ein inneres Ja zu dem zu sprechen, was uns hier in diesen Tagen beschäftigt hat. Ich möchte euch nicht einladen, nach vorne zu kommen, zu einem Altarruf. Das ist für manche Fälle ganz gut, finde ich. Aber hier finde ich es nicht so gut. Aber vielleicht könnten wir so 2-3 Minuten jetzt einfach eine Stille einlegen. Und dann könnte jeder, der es möchte, laut oder leise sagen, danke Herr, dass du so gut bist. Ich will in dieser Dimension, die ich hier neu gesehen habe oder tiefer gesehen oder erstmalig gesehen, ich will in dieser Dimension leben. Das ist ja fantastisch, Herr. Ja.